Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Ausgabe im Dezember. Und Dezember heißt, es ist die Weihnachtsausgabe unseres Podcastes und wir haben wunderbare Weihnachtstipps für Sie. Wir, das sind Anne-Rose Beurich.
Hallo.
Und ich, Frank Menden. Und es beginnt natürlich wie immer mit einem Dezembergedicht.
Und zwar von Eugen Roth, Vorwinter. Überm Schattentümpel spreizt schon der Frost die Krähenfüße. Von des Herbstes Rauch gebeizt fällt das Laub aus allen Bäumen. Bitter riecht die Luft nach Schnee. Und aus alten Kinderträumen mild und weh reift nun die Dezembersüße.
Das ist sehr schön, finde ich.
Bist du jetzt eingestimmt, Frank?
Ich bin sehr eingestimmt, ja. Ich fühle mich schon so, als müsste ich gleich einen Glühwein trinken, obwohl ich überhaupt keinen Alkohol trinke.
Man muss dazu sagen, es ist morgens um 10.30 Uhr. Wir haben schon heftig Bücher eingepackt und sind schon ganz zufrieden mit dem Tag. Und jetzt freuen wir uns auf den Podcast.
Ich beginne dann einfach mal, würde ich sagen, mit Benjamin Heisenberg und Lukusch. Können Sie sich noch an Anton Lukusch erinnern? Anton Lukusch, das war doch dieser Junge, 13, 14, so ein ganz schmaler, blasser Junge, der kam aus der Nähe von Tschernobyl, ist nach dem Reaktorunglück nach Deutschland gekommen, in so eine Gastfamilie gekommen, in so einer Kleinstadt, ging wahnsinnig durch die Presse, weil nämlich Anton Lukusch sich als wahres Schachgenie entpuppte. Sind Wetten, dass aufgetreten und bekam, wie gesagt, riesen Presse, ein riesen Medieninteresse. Und er hat Helmut Kohl in dem damaligen Kanzlerbungalow in Bonn besiegt. Das war natürlich eine Riesenschlagzeile. Der Kanzler der Einheit besiegt von Anton Lukusch. Wobei Kohl damals natürlich noch nicht der Kanzler der Einheit war. So muss man natürlich fairerweise sagen von den Jahreszeiten her. Dann geschah etwas, was merkwürdig ist, denn dieser Anton Lukusch verschwand plötzlich. Und mit ihm sein bester Freund Igor, der mit ihm damals aus Tschernobyl kam. Warum diese beiden sehr unterschiedlichen Jungen so befreundet waren, das hat sich nie so richtig, konnte man nie so richtig feststellen, weil die waren so unterschiedlich. Man hatte auch nicht das Gefühl, dass sie sich sonderlich zugetan sind. Aber sie waren untrennbar. Das war einfach ein Unding. Und jetzt, viele, viele Jahre später, stößt Simon Ritter, der damals der Gastbruder von Anton Lukusch war, durch Zufall auf eine Notiz, dass besagter Igor Schachgroßmeister ist. Igor, der sich nie hervorgetan hat im Schach, auch nicht durch eine sonderliche Intelligenz aufgefallen wäre, um das mal freundlich zu sagen. Dieser Igor ist jetzt also Schachgroßmeister. Und Simon denkt sich, das ist aber komisch. Und wo ist Anton? Er macht sich auf den Weg, besucht Igor. Und der wimmelt es aber total ab. Er möchte über Anton nicht reden. Und dann denkt sich Simon, das ist doch eine Geschichte, der ich nachgehen sollte. Wenn Sie jetzt denken und kramen eifrig in Ihrem Gedächtnis oder googeln nebenbei und denken, oh Gott, Anton Lukusch, wer war das nochmal? Ihn gibt es nicht. Benjamin Heisenberg, selber Dokumentarfilmer und bildender Künstler, hat etwas geschaffen, was es in Buchform selten gibt, im Filmbereich häufiger. Da nennt man das Mockumentary, also eine Dokumentation, die mit Donald Trump würde sagen, alternativen Fakten spielt. Und Benjamin Heisenberg macht das so geschickt, es gibt wirklich ein Foto von Anton Lukusch mit Helmut Kohl, es gibt Dokumente, es gibt Schlagzeilen, all das in Faksimile-Qualität in diesem Buch und es ist ein großer, großer Spaß, es ist ein bisschen ein Krimi, es ist eine große Liebesgeschichte, es ist eine Freundschaftsgeschichte und zugleich nimmt er auch noch wunderbarerweise viele verschiedene Verschwörungsmythen auf den Arm, also Benjamin Heisenbergs Roman Lukusch bei C.H. Beck erschienen ist ein wirklich großer Spaß, ein sehr ungewöhnliches Buch. Und wenn Sie Lust haben auf etwas leicht Skurriles, was gleichzeitig den Geist der 80er und 2000er Jahre wieder hervorholt, dann sollten Sie zu diesem Buch greifen.
Super, ich liebe sowas ja. William Boyd, weißt du, mein großer britischer Hero, ist ja auch ein Meister der Fälschung. Mhm. Ich finde das sowas so großartig.
Ja, bei der Fotografin dachte man auch immer, ne? Ja, die müsste es doch gegeben haben. Ne?
Muss sie geben. Und jetzt kommt in unserer kleinen Reihe Trivial Pursuit noch eine Frage an dich, Frank. Mhm. Was glaubst du, wie viele Menschen samischer Ethnie es gibt in Europa?
Oh, Mehr als ich denke wahrscheinlich, wobei ich jetzt noch nicht mal genau, ich bin ja so schlecht mit Zahlen. Also
ich helfe dir, 80.000.
Wow.
Und die leben in vorwiegend in Norwegen, Schweden, Finnland und ein paar auch in Russland. Und ich starte jetzt mal mit einer Erklärung, die 1980 im samischen Parlament verabschiedet wurde, die sehr viel über das Selbstverständnis der Samen aussagt, wie ich finde. Wir Samen sind ein Volk, dessen Zusammengehörigkeit nicht durch Staatsgrenzen gespalten werden soll. Wir haben unsere eigene Geschichte, unsere Traditionen, eigene Kultur und unsere eigene Sprache. Von unseren Vorfahren haben wir das Recht auf Land und Wasser und unsere eigenen wirtschaftlichen Aktivitäten erworben. Es ist unser unveräußerliches Recht, unsere eigenen wirtschaftlichen Aktivitäten und unsere Gemeinschaften in Übereinstimmung mit unseren Lebensbedingungen zu bewahren und zu entwickeln. Und wir werden gemeinsam unsere Territorien, unsere Naturreichtümer und unser nationales Erbe für kommende Generationen bewahren. So veröffentlicht im Sameting, dem samischen Parlament. Und Ann-Helene Laestadius hat in dem Buch Das Leuchten der Rentiere so ein bisschen über die Realität geschrieben, denen sich diese 80.000 Samen ausgesetzt sehen. Im Mittelpunkt steht eine samische Familie und da die kleine Elsa, die ist 8 Jahre alt. Und da muss sie zusehen, wie ein Rentierkalb von einem Wilderer bestialisch ermordet wird. Und er gebietet ihr zu schweigen, droht ihr schlimmste Strafen an und sie schweigt auch. Aber natürlich beeinflusst dieses traumatische Erlebnis ihr künftiges Denken und Handeln. Und als sie erwachsen ist, sieht sie sich immer noch und zunehmend konfrontiert mit so einem Alltagsrassismus, ausgehend von der schwedischen Bevölkerung gegenüber ihrem indigenen Volk. Die Rentiere werden immer noch gewildert, Weidegründe versiegelt, die Kultur verunglimpft und die Polizei schaut einfach weg. Und Elsa ist eine mutige und entschlossene junge Frau und sie setzt sich dagegen zur Wehr und eckt damit an. Also nicht nur bei ihren schwedischen Nachbarn und bei ihren Schulfreunden, sondern auch innerhalb der eigenen Gesellschaft, weil man es nicht gewohnt ist und eigentlich auch nicht duldet, dass so patriarchale Strukturen in Frage gestellt werden. Also das ist einmal ein großartiger Emanzipationsroman, so ein bisschen im Stil vom Gesang der Flusskrebse. Und es ist eben auch eine wunderbare, ja, so eine Hymne an die nordische Landschaft. Und man muss es unbedingt im Winter lesen, weil es ist die ganze Zeit bitterkalt und man ist umgeben von weiten Horizonten und so einer ganz archaischen Tundra und jeder Menge Nordlichter und wirklich barbarisch viel Schnee. Die Schweden haben das Buch 2021 zum besten Roman des Jahres gewählt. Das wird es wahrscheinlich bei uns nicht schaffen, dafür ist das Thema zu speziell. Aber wenn man was über eines der, oder wie die Samen sagen, das einzige indigene Volk in unserem Melting Pot Europa lesen will, ist das wirklich ein super spannendes und total eindringliches und aufschlussreiches Buch.
Und vor allem eins, finde ich, was so ein wunderschönes Cover auch hat. Ne?
Es hat ein wunderschönes Cover.
Das, finde ich, hat so eine schöne Fernwirkung und also wunderschön und so
es
passend
ist vom,
auch.
Vom Hoffmann und Kampe, im Hoffmann und Kampe Verlag erschienen, einem Hamburger Verlag. Also ich meine, was braucht es mehr, um es auf eine Wunschliste zu setzen oder einfach auch ohne Wunschliste an jemanden, der einen am Herzen liegt, zu verschenken?
Ich wüsste nichts, muss ich sagen.
Ah, du hast jetzt dieses wunderbare Mutter-Tochter-Buch.
Ja, dabei. Und da muss ich tatsächlich mal was vorlesen. Das mache ich ja selten, aber ich habe mich letztens mit einer Freundin darüber unterhalten. Sie fragte mich so, was macht für dich einen guten Roman aus? Und dann habe ich gesagt, unter anderem muss es einen Anfang haben, der mich sofort zwingt, es weiterzulesen. So wie bei diesem Buch. Als Esra Saman mich bat, für ihre Beerdigung, die sie im Stadttheater von Istanbul feiern wollte, eine Trauerrede zu schreiben, wurde ich wütend und weigerte mich entschieden. Und zwar aus einem simplen Grund. Esra Saman ist meine Mutter und die größte Ikone des türkischen Kinos. Das ist der erste Abschnitt des Buches »All die Frauen, die du warst« von Sedef Ecer und es ist die Geschichte einer sehr komplizierten Mutter-Tochter-Beziehung, wie man erahnen kann. Der Anruf erfolgt im Jahr 2016 und die angerufene Julia lebt schon seit einiger Zeit in Frankreich. Früher hieß sie Julia. Sie hat sich aber sehr schnell, sobald sie volljährig war, aus Istanbul wegbegeben und wollte auch nicht mehr in der Türkei leben. Unter anderem auch wegen ihrer Mutter, die sie immer im Verdacht hatte, am Verschwinden ihres Vaters, eines bekannten und kritischen Fotojournalisten, beteiligt gewesen zu sein. Julia hat es nie verwunden, hat aber auch nie wirklich nachgefragt. Und irgendwann setzt sie sich tatsächlich hin, nachdem diese widerstreitenden Gefühle in ihr hochgekommen sind, sie all ihr Leben nochmal Revue hat passieren lassen und setzt sich wirklich hin, beginnt zu schreiben und kontaktiert auch Freundinnen ihrer Mutter und muss erfahren, dass manche Dinge doch ganz anders waren, als sie sie in Erinnerung hatte und manche Dinge auch der Zeit geschuldet waren. Das ist ein großartiger Mutter-Tochter-Verlag, großartiger Mutter-Tochter-Roman. Es ist gleichzeitig aber auch ein Roman über die Geschichte der Türkei der letzten 60 Jahre, über die Verstrickungen von Kultur und Politik, ein Roman über Vergebung, Versöhnung und Verzeihen. Und es ist unglaublich mitreißend und Sedef Ecer weiß sehr genau, wovon sie schreibt. Sie ist aufgewachsen als Tochter eines Filmproduzenten in der Türkei. Sie war selber ein Kinderstar. Man weiß, also sie weiß genau, wovon sie schreibt. Sie beschreibt diese Film- und Theaterszene so zutreffend, dass ich immer dachte, gab es diese Esra Saman tatsächlich? Nein, auch sie gab es nicht. Aber es hätte sie gut geben können. Es ist wirklich ein grandioses Buch. Es ist im Piper Verlag erschienen und leider so ein bisschen unterm Radar bislang, aber das sollte sich schleunigst ändern. Also wenn Sie ein wirklich schönes, gutes, tiefgehendes, empathisch und mitreißendes Buch über eine nicht unkomplizierte Mutter-Tochter-Beziehung und gleichzeitig über die Geschichte der Türkei etwas erfahren wollen, sollten Sie zu diesem Buch greifen. All die Frauen, die du warst.
Also ich werde es jetzt tatsächlich auch noch lesen. Du hast mir jetzt so eine Lust darauf gemacht, gestern schon beim Abendbrot. Ach, schön. Ich muss es jetzt einfach auch lesen. Weißt du zufällig, wie es in der Türkei aufgenommen wurde?
Nee, dazu weiß ich leider gar nichts. Die Autorin lebt schon ewig in Frankreich. Das ist auch aus dem Französischen übersetzt. Okay. Tatsächlich hat sie es auch auf Französisch geschrieben. In Frankreich gibt es eine Bühnenadaption davon. Es wird auch davon gesprochen, es zu einem Film zu machen. In der Türkei, ja, es könnte schwierig sein, denke ich mal, weil natürlich auch das große Handlungsgerüst sind die drei Militärputsche in der Türkei, an denen so sich die Handlung entlanghangelt und ich könnte mir vorstellen, dass das nicht so unbedingt das populärste Buch in der Türkei ist, muss man vorsichtig zu sagen.
Das gleiche Schicksal wie Elif Shafak, die ja auch in der Türkei eigentlich nicht veröffentlicht werden
kann. Genau, oder das Kangal von der Anna Jeliszewka, was auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis war, das auch in der Türkei nicht erscheinen wird. Ja.
Kannst du es mir gleich hier lassen?
Ja, mache ich. Ich lege es sofort
auf meinen Stapel.
Kein Problem, sehr gerne. Ah, du hast was Schönes jetzt.
Ja, ein Buch, was wir ja beide sehr geliebt haben. Date Hansen zur See. Und was sagst du bei unserem internen Büro-Cover-Wettbewerb? Ich würde sagen, eine glatte 1 mit Sternen,
ja,
oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es immer, alle drei Cover von Date Hansen haben sie wirklich großartig hinbekommen irgendwie. Stilistisch ähnlich, aber doch sehr unterschiedlich und ich finde es sehr, sehr gelungen, ja.
Bei Date Hansen fragt man sich ja immer, also mittlerweile das dritte Buch innerhalb von 5 Jahren, 6 Jahren und die beiden vorangegangenen Bücher Altes Land und Mittagsstunde, komplett totale unerwartete Bestseller. Und man fragt sich ja immer, kann sie es nochmal? Kann sie es nochmal? Und ich glaube, wir können beide sagen, sie kann es.
Sie kann, ja.
Sie kann wirklich. Sie nimmt uns wieder mit in den tiefen Norden auf eine nicht näher benannte Nordseeinsel. Und die Menschen dort leben seit vielen, vielen Generationen ausschließlich vom Fischfang und stellen sich der See. Und man hat fast so ein bisschen das Gefühl, als würde es so eine transgenerationale Erfahrung geben von Warten, Hoffen, Bangen. Ja, und auch der Furcht, die einfach vor den Elementen immer da ist. Also auf jeden Fall in der Familie, die im Mittelpunkt steht, die Familie Sander, hat sich das, glaube ich, tief in die DNA eingegraben. Die sind alle so ein bisschen depressiv. Also sie bewohnen das schönste Haus, also so ein altes Reetdachhaus, was hoch auf der Warft steht und was in jedem Kalender über die Insel eigentlich abgebildet wird. Aber unter dem Reetdach sieht es irgendwie gar nicht so harmonisch aus. Wir haben einmal Hanne Sander, die Familienoberhäuptin. Der Mann ist schon sehr früh ausgezogen, weil er die Lebendigkeit und den Lärm mit den drei Kindern nicht ausgehalten hat und hat sich ja auf so einen, als Vogelwart am entlegensten Ort der Insel beworben und lebt dort weit ab von allen Menschen. Und Hanne mit ihren drei Kindern, der Älteste, der hat eigentlich, das dauert lange, bis der einen Namen bekommt, schwerer Alkoholiker, der kann eigentlich nur noch die Fähre zum Festland und zurückfahren. Und auch das ist ein bisschen schwierig. Die mittlere Eske arbeitet als Krankenpflegerin und hat immer einen Heidenspaß daran, mit Heavy-Metal-Musik in ihrem Ford Fiesta über die Insel zu heizen und die Touristen von der Straße zu jagen. Und der jüngste, Henrik, ist so ein bisschen so ein verschrobener Sonderling, der Kunst macht aus Strandgut und grundsätzlich niemals Schuhe anzieht. Und dann gibt es noch so ein bisschen anderes Personal, die man kennenlernt innerhalb dieses einen Jahres, in dem dieses Buch spielt. Der Pfarrer zum Beispiel, der sich selber den Pyromanen Gottes nennt, aber eine ganz schlimme Glaubenskrise hat. Dann die alte Dame, die immer ihren verfetteten Dackel in dem Tragetuch vorm Bauch trägt. Und ja, würde zu weit führen, jetzt alle Menschen aufzuzählen, aber sie wachsen einem sehr ans Herz. Und das ist ein sehr, sehr, ich finde, es ist ihr schwermütigstes Buch. Es ist ein sehr stilles, sehr lakonisches Buch über, und das zeichnet sie ja aus, ja, über das Leben. Mhm. Also was das Leben manchmal für Kapriolen schlägt, unerwartet, dramatisch oder auch himmelhoch jauchzend. Und am Ende diesen Jahres wird sich für alle viel verändert haben und alle sind so ein bisschen wie einmal durch eine große Woge getaucht, wie so durch so eine große Nordseewelle getaucht, schütteln sich und kommen so ein bisschen zerzaust wieder nach oben. Ganz tolle Sprache, finde ich.
Wunderschön, ja.
Eine wirklich wunderschöne.
Von den ersten Sätzen ist man ja so direkt
angetan. Man taucht ja auch sofort in diese Welle ein und taucht auch genauso, ja, erfrischt und zerzaust gleichermaßen am Ende wieder auf. Also wirklich große Empfehlung, großes Lob für Dörte Hansen. Ein eindrückliches Buch, eine Hommage an den Norden und die Menschen, die hier wohnen.
Sehr schön. Sehr schön.
Hast du noch was? Habe ich noch was vergessen?
Nee, eigentlich bin ganz ergriffen noch, weil ich mich dann wieder an so Passagen erinnere in diesem Buch irgendwie und auch, warum dieser Dackel so fett ist irgendwie. Das ist auch eigentlich eine ganz tragische Geschichte ja wiederum. Ne?
Also ja,
das
komm, erzähl doch mal.
Nee, das erzählen wir nicht. Ich finde, das sollte man. Oder auch der Pfarrer und seine Frau. Es gibt so viele Nebengeschichten in diesem Buch, die aber alle so prägnant sind. Das ist irgendwie, da, ich finde es ganz, ganz toll.
Ja, es ist wie so ein Kaleidoskop, was auch ständig eigentlich die Form und die Farbe verändert. Und aber trotzdem, ohne zu verwässern, ganz eindringlich.
Ja, ganz toll. Braucht auch gar nicht mehr Platz, finde ich. Das hat sie ganz wunderbar auf den Punkt gebracht.
Also bravo, bravo, liebe Dörte. Sie wird wahrscheinlich unseren Podcast nicht hören. Aber wenn ihr uns
irgendwelchen Umwegen
und sie irgendwo mal trefft, dann sagt ihr bitte, wir lieben das Buch.
Ja. Sie lieben es sehr.
Es muss unter den Baum.
Ja, das ist, finde ich, auch so ein Muss in diesem Jahr auf jeden Fall.
Absolut.
Ja. So, nach dieser Schwermut und leichten Melancholie kommt jetzt etwas Heitereres, muss man sagen. Es ist nicht super heiter, aber es ist auf jeden Fall heiterer. Freitags bei Paolo heißt dieses Buch. Tom Lear hat es geschrieben und Tom Lear hat schon einige Bücher veröffentlicht. Eins davon, Sommerhit, war auch ein Buch, das ich sehr, sehr geliebt habe, über einen abgeheifterten Schlagerstar. Auch ganz großartig. Und dieses Buch beginnt jetzt an Silvester 1999. Und Clemens, er ist Programmierer, sollte eigentlich in den angesagtesten Club in Berlin gehen, da wo er wohnt. Und leider spielt ihm das Schicksal in Gestalt seiner besten Kunden irgendwie spielt ein Schicksal einen Streich, sagt man. Ne? Ich wusste nicht mehr, mir fehlten die Worte.
Es fällt einem auch das Schicksal in die Hände.
Ja, es fällt einem auch in die Hände. Also in der Gestalt seines Auftraggeberpaares, die ihn, mein Gott, das habe ich ja einen verwirrten Satz gesprochen, die ihn auf jeden Fall zu einer Silvesterparty einladen und er kann diese Einladung unmöglich ablehnen. Und er geht dann dahin, das ist in Friedenau, eine 300 Quadratmeter Wohnung, und der geht da schon hin und denkt sich, komisch, alles so ruhig hier, kann doch gar keine Party sein. Und Er klingelt und da macht auch schon die Gastgeberin auf und sagt, Mensch, Clemens ist hier, jetzt kann die Party losgehen. Aber die Party entpuppt sich wirklich als Non-Party. Es gibt übel schmeckendes Käsefondue und dazu eine sehr merkwürdige Mischung aus Folkmusik und Schlager. Also irgendwie, wo er denkt, nee, irgendwie bin ich hier ganz falsch. Aber es gibt einen Gast, eine junge Frau, die findet er extrem interessant. Die sitzt da auch so und beäugt das Ganze so leicht spöttisch und er schafft es aber nie, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Und dann aber, als dann die Gastgeber sich zurückziehen in ihren Schutzraum, man erinnert sich, das Millennium, man dachte, wunders, was passieren würde jetzt zum Jahreswechsel, machen die beiden sich aus dem Staub und gehen zu einem Italiener um die Ecke, wo Marie eingeladen war auf einer anderen Party. Und dieser Italiener ist Paolo. Fortan werden Marie und Clemens, die, wir ahnen es natürlich, ein Paar werden, jeden Freitag bei Paolo speisen. Sie sind das glücklichste Paar in ihrer Umgebung. Aber irgendwann, wie in Erich Kästners sachlicher Romanze, merken sie auch, dass ihnen das Glück so langsam abhanden kommt. Was tun? Ich mochte das Buch sehr, weil Tom Neal erstens wirklich einen tollen Wortwitz hat. Der schreibt irgendwie gut, der hat wahnsinnige Empathie für seine Charaktere und er gleitet nie so in Klischees ab. Das finde ich schön. Am Anfang habe ich noch gedacht, ist vielleicht alles ein bisschen zu perfekt. Aber dann bröckelt so langsam auch die Fassade und dann wird es immer netter eigentlich. Und ich habe das sehr genossen. Es hat sowas von so einer schönen Dramedy. Es ist so ein bisschen was von so einer Rom-Com, die aber durchaus ihre tragischen und traurigen Momente hat. Und was ich besonders schön fand an diesem Buch, dass es hinten noch ein kleines Glossar gibt, in dem alle Personen nochmal aufgeführt werden, die in diesem Buch mitspielen, sage ich jetzt mal. Und dann wird unter dem Motto, was wurde aus, wird dann nochmal kurz gesagt, was aus diesen Leuten geworden ist. Wunderschönes Buch. Das ist wirklich was, was man einfach so wegliest, was einem ein gutes Gefühl gibt, was Spaß macht und ja, einfach schön. Einfach ein schönes Taschenbuch, erschienen beim Aufbau Verlag und man kann sich daran sehr erfreuen.
Wohlfühlbuch?
Ja, mit ein bisschen Abstrichen. Also es ist ein Wohlfühlbuch, aber es hat eben auch Ecken und Kanten und das finde ich eben ganz schön, dass es nicht zu glatt eben ist, ne?
Okay, also auch das kann sofort eigentlich auf meinen Stapel.
Ja.
Ich habe doch tatsächlich alle Bücher des Jahres. Wir machen ja bald unsere Top Ten auch.
Ne? Ja.
Auch Liesling. Also auch das kommt hier sofort auf meinen Stapel. Weißt du schon, was du Silvester machst? Das ist ja immer so.
Ja, ja, arbeiten.
Ich gerade dran denken.
Arbeiten. Oh, ja. Ich arbeite hier und dann werde ich nachdem...
Zum Käsefondue.
Nee, Käsefondue gibt es nicht. Laktoseintoleranz, sage ich nur. Nein, aber dann werden wir, mein Freund und ich, wir werden dann ins Auto steigen und an die Ostsee fahren.
Ach, wie gemütlich.
Denn der Laden abgeschlossen ist und ich mit Katja Schneider irgendwie den letzten Tag des Jahres hier begangen habe, werden wir vielleicht noch jeder ein Berliner essen vielleicht und dann geht's los an die Ostsee. Und da bleibe ich dann eine ganze Woche und mache nichts außer Radfahren. Genau, außer Radfahren, spazieren gehen und lesen und vorm Bollerofen sitzen.
Ich finde, am 1. Dezember muss man sich ja immer schon fragen, was man am 31.
Unbedingt.
So, aber jetzt geht es erst nochmal. Es gibt es noch so einen Seelenschmeichler und gewinnt auch bei unserem Coverwettbewerb.
Unbedingt, auch das haben sie wirklich toll gemacht. Der Inselverlag ist das, ne?
Genau, Inselverlag. Mhm. Catherine May, wenn das Leben innehält, überwintern. Catherine May ist eine britische Schriftstellerin, die Zeit ihres Lebens unter Depressionen leidet, eine bipolare Störung hat. Und die hat ein Buch darüber geschrieben, wie sie, wenn sie sozusagen merkt, dass ihre innere Dunkelheit heranrückt, wie sie es für sich interpretieren kann und wie sie damit umgehen kann. Und sie hat für sich das Bild des Winterschlafs gefunden, dass es einfach Zeiten in ihrem Leben gibt, in denen sie sich auf ihre Ressourcen besinnen muss, sich das ganze Leben auf ein Minimum herunterschraubt und dass das eigentlich die einzige Art ist, versöhnlich damit umzugehen, um dann irgendwann auch wieder den Frühling zu feiern. Und um uns, den Leserinnen und Lesern, das zu verdeutlichen, nimmt sie uns mit auf so eine Reise durch Biologie, Philosophie, Naturwissenschaften, Evolutionstheorie. Sie nimmt uns mit in die Bräuche und Traditionen, die Menschen in allen Kulturen seit Jahrhunderten begehen und feiern, um den Winter zu zelebrieren. Wir begegnen der Haselmaus im Winterschlaf, diversen Zugvögeln. Wir reisen nach Stonehenge zu heidnischen Bräuchen. Hm. Das ist ein Buch, was wirklich eine Fundgrube und eine Schatzkiste ist, voller kluger Gedanken, Überraschungen und ganz viel Herzenswärme. Und ich habe
das. Klingt ideal für die jetzt. Zeit zwischen den Jahren.
Genau, auch. Das ist ideal für die Zeit zwischen den Jahren und überhaupt für jeden Moment im Leben, wo man mal das Gefühl hat, man muss auf die Stopptaste drücken und man muss nicht immer, auch in seinem Inneren, nicht immer Frühling feiern. Dazu sind wir nicht
geschaffen.
Ja. Es ist ein großartiges Buch. Ich habe es sehr geliebt und schon oft verschenkt. Und ja, hoffe, es wird für Sie und für euch auch auf dem Gabentisch landen und die Zeit, die Rauhnächte begleiten.
Ah, ja. Es klingt wie der perfekte Begleiter dafür, finde ich.
Ist es auch. Ja. Frank, ich sehe, wir haben noch keinen 23er Kalender aufgehangen.
Das stimmt, aber wir haben ja Gott sei Dank unsere Handtelefone. Wobei ich ohne Brille auch.
Genau, ich spreche jetzt einfach schon mal. Ich spreche schon mal unsere Adventswünsche hier ins Mikrofon. Genau. Im Januar machen wir Pause. Januar wird gelesen und gegessen. Und dann.
5. Februar 23 wieder dabei.
Am 5. Februar 23 sind wir wieder da. Und bis dahin wünschen wir alles, alles Gute, fröhliche Tage, friedliche Tage.
Wunderbares Weihnachtsgebäck.
Wunderbares Weihnachtsessen und einen guten Start in ein zuversichtliches neues Jahr.
Auf jeden Fall.
Wir freuen uns, dass wir uns bald wieder hören und sagen bis dahin tschüss.
Tschüss, haben Sie es gut.